Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 unseres Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das viele logopädische Praxen betrifft: der Fachkräftemangel in der Logopädie. Es gibt viele Faktoren, die Einfluss auf den Fachkräftemangel haben. Unter anderem auch, dass im bundesweiten Vergleich unterdurchschnittliche Einkommen führt zum Teil zum Verlassen unseres wichtigen, abwechslungsreichen und eigentlich doch so erfüllenden Berufs. Aber wie können wir dem entgegenwirken? Dazu spreche ich heute mit Tanja Westkamp-Nimmergut. Sie ist Gründerin und Inhaberin der Terralingua Logopädische Praxen und auch Coach für Praxisinhaberinnen und Inhaber und Unternehmerinnen und Unternehmer in der Heilmittelbranche zu den Themen Existenzgründung, Wirtschaftlichkeit und Work-Life-Balance. Liebe Tanja, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Vielen Dank für die Einladung, Hanna. Ich habe mich da schon sehr drauf gefreut und hoffe, dass wir für die ZuhörerInnen einen tollen Podcast heute aufnehmen werden.
Ja, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Starten wir mal mit der ersten Frage. Dein Unternehmen Terralingua besteht ja mittlerweile aus 7 Praxen, von denen sogar 4 interdisziplinär mit Ergotherapie zusammenbesetzt sind. Und die Praxen sind in Bremen, Hamburg, Kiel und Norderstedt. Wie viele Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten denn insgesamt in euren Praxen?
Zurzeit sind es ungefähr 50 Therapeutinnen, die in verschiedenen Bereichen arbeiten, also Ergotherapie und Logopädie und natürlich auch mit unterschiedlichen Zeitmodellen.
Ja, das sind ja schon ganz schön viele.
Ja, und dazu haben wir natürlich auch noch eine Verwaltung, die auch aus, jetzt muss ich mal überlegen, 6 Menschen besteht zurzeit. Genau, also wir sind da gut aufgestellt.
Und das Thema Fachkräftemangel, ist das für dich eigentlich aktuell auch spürbar? Und wenn ja, wie äußert sich das?
Ja, ich glaube, der Fachkräftemangel ist in der gesamten Heilmittelbranche im Moment sehr deutlich spürbar und auch wir spüren den vielleicht nicht ganz so stark wie eine kleine Einzelpraxis, aber auch wir müssen uns sehr anstrengen, um an gute TherapeutInnen zu kommen, genau, und die einstellen zu dürfen.
Kannst du ungefähr sagen, seit wann dieser Fachkräftemangel in der Logopädie herrscht oder seit wann ihr das auch merkt?
Also merken tun wir das schon seit wirklich einigen Jahren. Ich würde mal, wenn ich das so grob über den Daumen schätzen würde, ist das bestimmt seit 6, 7 Jahren der Fall, dass wir einen erheblichen Fachkräftemangel haben. Langsam gibt es eine Tendenz, dass es ein bisschen besser wird. Das ist mein Empfinden. Ich weiß nicht, wie die KollegInnen das bundesweit empfinden. Aber bei uns sehen wir, dass in den letzten 1,5, 2 Jahren, dass sich der Markt ein bisschen entspannt. Also wo wir vor 3, 4 Jahren noch 14 freie Räume hatten, die einfach nicht besetzt sind, sind das jetzt nochmal über das ganze Unternehmen gesehen 2, 3 Räume, die nicht besetzt sind. Also von daher konnten wir da gut aufbauen und ein tolles Team, ein großes, gesamtes, tolles Team aufbauen. Genau.
Ja, das ist ja die Frage. Ist das so eine allgemeine Entwicklung oder vielleicht auch einfach bei euch, weil ihr was Besonderes macht, dass die Fachkräfte dann zu euch kommen?
Ich glaube schon, dass wir allein schon aufgrund unserer Größe und aufgrund der Tatsache, dass wir einfach auch Entwicklungsperspektiven bieten können, die eine Einzelpraxis oder eine kleine Praxis mit 2, 3 Angestellten und der Praxisinhaberin einfach nicht bieten kann. Also bei uns gibt es halt die Möglichkeit, auch in eine Führungsposition zu kommen. Wir haben dadurch natürlich ganz andere Möglichkeiten, weil wir einfach auch nicht nur die Manpower haben, sondern auch ein Stück weit auch die finanziellen Mittel, weil wir ein gutes System etabliert haben, wie auch eine logopädische Praxis wirtschaftlich dastehen kann, also gut wirtschaftlich auch dastehen kann.
Und welche Rekrutierungsstrategien haben sich denn so als besonders erfolgreich erwiesen für euch?
Da haben wir einige. Also wir sind wirklich ganz, ganz viel dabei und stecken, ich würde mal sagen, 50% unserer Energie aus der Geschäftsstelle in die Rekrutierung. Das fängt an, dass wir präsent sind beim DBL-Kongress mit einem Stand, dass wir ein gutes Praktikantenmanagement haben. Wir haben eine Mitarbeiterin, die sich halbtags nur um das Praktikantenmanagement kümmert zum Beispiel. Wir sind sehr in der Sichtbarkeit auf Social Media. Wir machen extra Sachen für Auszubildende, dass wir kostenlose Fortbildung für die anbieten. Ja, und ich glaube einfach dieses in die Sichtbarkeit kommen und laut zu werden und auch wirklich Energie reinstecken zu können, das ist etwas, das kann eine Praxisinhaberin, die auch noch den ganzen Tag am Patienten ist, das kann die gar nicht leisten. Und das ist halt der Vorteil, den wir einfach haben.
Was würdest du denn sagen, inwieweit sich Mitarbeitergewinnung heute im Vergleich zu von vor 5 oder 10 Jahren unterscheidet?
Vor 5 oder 10 Jahren, da haben wir Stellenausschreibungen platziert an den Berufsfachschulen, auf den gängigen Jobbörse-Plattformen, sage ich jetzt mal. Vielleicht auch nochmal in einer so einer, ich weiß nicht, vielleicht kennen das einige noch, diese Postwurfzeitung, diese Käseblätter nennt man das hier bei uns oben im Norden. Da haben wir Anzeigen reingesetzt und das war's. Und heutzutage müssen wir viel, viel mehr Energie da reinstecken, müssen uns wirklich kreative Gedanken machen. Eine normale Stellenausschreibung, die wird gar nicht mehr gesehen. Wir müssen viel, viel mehr unternehmen, als es noch vorher war, also vor 4, 5 Jahren oder so. Wie gesagt, auf den Kongress gehen, auf Messen gehen, an die Hochschulen gehen, an die Ausbildungsstätten gehen und uns wirklich gut um die Praktikanten auch zu kümmern.
Ja. Und hat sich auch an den Erwartungen der Bewerberinnen und Bewerber was geändert?
Ja, viele, viele Bewerber kommen mit sehr hohen Erwartungen, auch finanzielle, also Gehaltsforderungen, die zum Teil auch wirklich Mondgehälter beinhalten, gerade wenn es Berufsanfänger sind. Und das liegt meiner Ansicht daran, dass einige große Praxisketten auch wirklich Mondgehälter bezahlen. Problem ist nur, wenn man sich mal deren Zahlen anguckt, sind die nicht wirtschaftlich und machen seit Jahren nur Minus und sind auch nicht Therapeuten geführt, sondern von Investoren. Und ja, die gibt es, aber die können ja auch die Gehälter nicht lange zahlen, muss man ja auch sagen. Irgendwann ist das dann ja auch vorbei, weil jedes Unternehmen muss wirtschaftlich arbeiten. Ja, also das ist ein Punkt. Viele Therapeuten wollen heutzutage auch nicht mehr Vollzeit arbeiten, als ich vor über 20 Jahren, ja, vor 27 Jahren mit der Ausbildung fertig war. Da waren wir froh, wenn wir einen Job bekommen haben und weil es gar nicht so viele Jobs gab und haben uns wirklich darum geprügelt. Und heute ist es so, dass die Arbeitgeber sich um die Bewerber prügeln und damit muss man wirklich kreativ sein. Und da reicht nicht nur ein Laptop und vielleicht ein Handy, sondern dann werden halt auch digitale Prozesse einfach gefordert und ein digitaler Kalender, eine Praxissoftware. Also die Ansprüche sind schon anders geworden und auch, wir haben früher mit 40 Stunden gearbeitet, heutzutage, das sagt ja auch die letzte Studie, die durchgeführt worden ist, die Befragung unter den TherapeutInnen in Deutschland, dass die meisten gar nicht mehr wirklich Vollzeit arbeiten wollen, sondern da pendelt sich das, glaube ich, bei so 32, 35 Stunden ein. Und das ist auch ein Trend, den wir erleben. So zwischen 12 und 40 Stunden haben wir wirklich alles dabei bei uns im Team. Ja, also die, ich nenne das immer Work-Life-Integration, die ist schon sehr, sehr stark spürbar. Genau.
Das ist auch gut so. Ja, auf jeden Fall. Letzten Endes wollen wir ja, dass die Therapeuten im Beruf bleiben und sich eben nicht direkt innerhalb der ersten 3 Jahre irgendwie überarbeiten und sagen, das ist es nicht. Dazu, dass du gesagt hast, vor 27 Jahren musste man sich noch um den Job prügeln. Also ich habe meine Ausbildung vor 10 Jahren beendet und da war es auch noch so. Also zumindest da, wo ich gesucht habe, im Raum Aachen. Es war gar nicht so einfach, einen Job zu finden. Da habe ich sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben, viele Bewerbungsgespräche geführt. Ich glaube, das wäre jetzt auf jeden Fall nicht mehr so.
Also ich merke schon, dass die KollegInnen auch viele Bewerbungsgespräche führen und wirklich dann sich ihre Rosine sozusagen rauspicken können.
Jetzt gehen wir mal vom Einstieg und von der Bewerbung in den Bereich der Mitarbeiterbindung. Also was sind da so deiner Erfahrung nach die entscheidenden Faktoren, dass Logopädinnen und Logopäden langfristig in der Praxis bleiben?
Also zuallererst müssen die sich in den Teams wohlfühlen. Wir sehen das bei uns an den unterschiedlichen Standorten. Jedes Team hat wirklich seinen eigenen Spirit und da finden wir dann auch für jeden immer so einen Perfect Match. Also das ist, glaube ich, mit das Größte, dass die Therapeuten sich in den Teams wirklich zu Hause und aufgehoben fühlen. Dann ist eine verbindliche, klare und differenzierte Kommunikation unglaublich wichtig. Dass die sich auf bestimmte Prozesse verlassen können, dass sie Leitplanken haben, dass man möglichst viel Bürokratie von den TherapeutInnen einfach auch wegnimmt. Die wollen therapieren. Wir als Therapeuten, wir wollen therapieren. Wir haben keine Lust, uns mit den Ärzten auseinanderzusetzen und darum zu bitten, dass da eine Verordnung geändert wird oder solche Geschichten oder dass überhaupt die Verordnung korrekt ausgestellt wird. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen ja den Menschen helfen und da ein Umfeld zu schaffen, wo die TherapeutInnen sich wirklich auf ihren Job, auf das Therapieren konzentrieren können. Das ist, glaube ich, ein großer Faktor. Gerade bei den ganzen tollen TherapeutInnen, die nach der Ausbildung dann auch noch weitergehen wollen und ein Studium hinten anschließen, da merken wir, dass es unglaublich wichtig ist, den Therapeuten auch noch Projekte in Aussicht zu stellen und die auch zu fördern, dass die dann nicht nur therapieren können, sondern auch noch darüber hinaus einen Bereich haben, für den sie verantwortlich sind oder auch in die Führungsposition einfach wechseln können, dass die sich nicht nur fachlich weiterentwickeln können, sondern auch menschlich. Ich glaube, das ist so das Grobe, was die Leute halt auch hält und dass man flexibel auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehen kann. So mit Arbeitszeiten, mit Therapiematerial wünschen und.
Ja, ich glaube, das sind echt wichtige Punkte, dass man halt morgens in die Praxis kommt und sich wohlfühlt und weiß, ich kann hier einfach arbeiten, sage ich jetzt einfach mal so, und nicht morgens schon mit dem Gefühl kommt, oh Gott, da warten mich jetzt noch Aufgaben, die will ich gar nicht machen, aber die muss ich jetzt auch noch so machen. Irgendwie auch noch so zwischen den Therapien. Ja, kann ich total gut nachvollziehen.
Ja, und ausreichend geplante Vor- und Nachbereitungszeit, ne? Dass man nicht denkt, okay, ich habe jetzt Fließbandtherapie, eine Therapie nach der anderen und meine Vor- und Nachbereitung, wann soll ich die denn noch machen? Sondern dass da wirklich auch Blöcke für vorgesehen sind, dass man sich gut vor- und nachbereiten kann. Bei uns ist aber auch ein großer Schlüssel, dass wir die Einarbeitung standardisiert haben, dass die Therapeuten nicht gleich mit 30, 40, 50 Patienten starten, sondern dass die wirklich einen ganz smoothen Einstieg haben und freie geplante Zeiten haben, wo sie sich dann nochmal vorbereiten können, nochmal was nachlesen können, nochmal bei jemand anderen hospitieren können, solche Geschichten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um die neue Generation an Therapeuten auch wirklich abzuholen und nicht gleich zu überfordern. Das muss man sich natürlich auch immer leisten können. Das ist erstmal ein Invest, weil man den Mitarbeitenden oder die Mitarbeitende für die Zeit ja auch bezahlt, wo wir keinen Umsatz generieren können. Aber langfristig nach hinten raus zahlt sich das dann wirklich aus.
Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Also wie gehst du mit dem Spagat zwischen wirtschaftlicher Rentabilität und attraktiven Arbeitsbedingungen für deine Mitarbeiter um?
Also A, sind wir erstmal ganz, ganz dicht an unseren Mitarbeitenden dran und schauen, wie geht es denen, was brauchen die, wer hat jetzt welche Bedarfe und Bedürfnisse und schauen, dass wir das gut auffangen können. Darüber hinaus haben wir aber auch ein System entwickelt, dass wir die Auslastung so hoch wie möglich halten, ohne die Therapeuten damit zu stressen. Also wenn die jetzt bei uns für 40 Stunden angestellt sind, dann brauchen sie auch nur 40 Therapien zu machen. Ich weiß, das ist in anderen Praxen anders und dann kommt noch die Vor- und Nachbereitungszeit dazu. Aber bei uns haben die wirklich dann auch nur diese 40 Therapien zu leisten. So, und wir haben jemanden bei uns im Backoffice, der sich oder die dafür verantwortlich ist, dass dann Ausfälle zum Beispiel gefüllt werden. So, dass da auch eine gute Auslastung stattfindet und wir haben eine Quote von zwischen 97 und 99% an Auslastung. Und ich glaube, das ist schon wirklich beachtlich. Und dadurch haben wir auch die Wirtschaftlichkeit ganz gut im Blick. Klar haben wir auch immer noch Stellschrauben, wo es besser werden könnte, zum Beispiel durch mehr Gruppentherapien, damit wir auch die Wartelisten abbauen können. Aber die Therapeuten sollen sich ja im Endeffekt einfach wohlfühlen. Und wenn das irgendwie auch dann nicht passt mit dem Patienten oder so, dann ist das auch in Ordnung.
Du hast eben auch schon angesprochen, ihr betreut auch Praktikanten bei euch in der Praxis. Wie wichtig ist das für euch für die Nachwuchsgewinnung?
Das ist ein Baustein. Also das natürlich für die Nachwuchsgewinnung ist das super, weil die lernen uns auch schon im Setting kennen. Die lernen die einzelnen Standorte kennen, die lernen die Teams kennen. Und wir haben wirklich auch einige, die dann sich im Nachgang bei uns bewerben oder die wir dann auch direkt ansprechen, wenn wir merken, das könnte ein gutes Teamfit einfach sein. Aber das ist wirklich nur ein Baustein. Wir haben also auch viele Bewerbungen von erfahrenen Therapeuten, die jetzt nach Hamburg ziehen, die nach Bremen ziehen oder die einfach mal eine andere Welt kennenlernen wollen, die nochmal eine andere Herausforderung suchen. Genau. Aber Praktikantenmanagement, ich hatte es anfangs ja schon gesagt, wir haben jemanden, der sich wirklich halbtags darum kümmert und wir bekommen jeden Tag zwischen 2 und 7 Bewerbungen für Praktika rein, also auch zum Teil sehr kurzfristig, können leider nicht alle bedienen, das ist immer ein bisschen blöd und tut mir auch leid, aber wir gucken schon, dass wir so viele, wie es geht, auch unterbringen, weil die brauchen das ja auch wirklich für ihre Ausbildung.
Ja, ich kenne das auch noch aus meiner Lehrtätigkeit. Ich habe auch teilweise für die Schüler noch Praktikumsplätze gesucht, weil es einfach auch viele Praxen gibt, die sagen, ich schaffe das in meinem Alltag gar nicht. Du hast eben auch schon kurz das Thema Digitalisierung angesprochen und dass das auch die neuen Mitarbeitenden zum Teil fordern und sich wünschen von der Praxis. Welche Rolle spielt das denn generell bei der Bewältigung des Fachkräftemangels?
Dadurch, dass wir durch die Digitalisierung viele Prozesse einfach verschlanken und vereinfachen konnten, bleibt einfach viel mehr Zeit für den therapeutischen Alltag. Und das macht uns als Arbeitgeber natürlich auch attraktiv. Ne? Wir haben zum Beispiel das Mitarbeitendenhandbuch, das heißt bei uns TheraWiki, das haben wir online gestellt, das haben wir digitalisiert. Wenn irgendeine Frage ist, da findet ihr das, guckt da rein. Und dadurch werden die Praxisleitungen im Alltag auch entlastet, weil die kleinen Fragen kann man da einfach nachlesen. So, das haben wir gemacht. Wir haben eine Online-Bibliothek mit Therapiematerial und Fachbüchern, wo jeder Therapeut bei uns drauf zugreifen kann und sich das Material und das Buch rausholen kann, was er gerade braucht. Wir haben unseren Patientenservice digitalisiert. Wir haben unsere Kommunikation digitalisiert. Wir haben eine digitale Patientenakten. Wir haben unsere ganze Patientenmanagement ist digitalisiert. Und jetzt mit dem Einzug der KI werden da auch nochmal viele Prozesse nochmal vereinfacht und ich glaube noch zugänglicher für Therapeuten gemacht. Ja, da sind wir schon dran und gucken, dass wir das gut auf die Reihe bekommen.
Ja, ich kenne das noch aus meiner therapeutischen Arbeit. Also sehr viel mit Papier, Stift, Arbeitsblätter, die man mal kurz kopiert hat. Und ich stelle mir das auch total viel einfacher vor, dass man das Material schneller findet. Digital kann man ja auch viel besser suchen, als wenn man in allen Ordnern einmal durchgucken muss, wo ist jetzt dieses Arbeitsblatt.
Ja, und man kann die Sachen ja auch mitnehmen, ne? Zum Hausbesuch zum Beispiel. Und dann kann man ja auch schon zum Teil auf ein Tablet schreiben und das vom Patienten ausfüllen lassen. Also von daher, das ist schon gut. Das ist schon gut. Und eine Erleichterung einfach auch im Alltag.
Auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Welchen konkreten Tipp würdest du anderen Praxisinhaberinnen und Inhabern geben, die mit personellen Engpässen kämpfen?
Schafft möglichst attraktive Arbeitsplätze und geht nach außen. Seid wirklich sichtbar, weil nur wenn ihr sichtbar seid, werdet ihr auch wahrgenommen von den TherapeutInnen. Geht an die Ausbildungsstätten, stellt euch da vor, bietet irgendwelche Goodies an. Ja, und macht ein gutes Praktikantenmanagement. Dann bekommt ihr dann auch hoffentlich die TherapeutInnen, die zu euch passen. Ist ja auch immer ganz wichtig, dass die dann auch ein Teamfit sind.
Ja, definitiv. Sonst wird es auch nicht lange halten.
Nee, genau. Und da dürfen wir uns gerade auch als Alteingesessene oder alte Hasen dürfen wir uns da an die neue Generation anpassen und deren Sprache sprechen.
Ja, das ist auch ganz wichtig. Du hast eben schon erwähnt, ihr seid auch beim DBL-Kongress in Weimar am 19. und 20. Juni. Und du leitest auch einen Workshop zum Thema Bewerbungsgespräch, der kostenlos für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist. Man muss sich da nur einmal registrieren, wenn man ein Ticket hat. Das heißt, wenn ihr das gerade hört und ihr sagt, boah, Bewerbungsgespräch steht jetzt bald bei mir an, ich will das gerne mal üben, dann kommt da gerne vorbei.
Genau, die Bundesstudienvereinigung oder Vertretung heißt das ja, Bundesstudienvertretung hat uns eingeladen und wir halten wirklich einen langen Workshop. Ron Rieper, der bei mir noch mit im Unternehmen ist, der ist Geschäftsführer bei uns, der wird das mit mir gemeinsam leiten. Wir üben Bewerbungsgespräche, zeigen ein paar Red Flags auf und ja, mal gucken, was dann da in der Interaktion passiert. Also das ist nicht nur ein Vortrag, sondern wirklich ein Workshop, wo ordentlich mitgemacht wird. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich glaube, das ist um 10.30 Uhr, gleich am ersten Tag. Und ja, ich bin neugierig, aufgeregt und gespannt, wer denn da alles sein wird. Also wenn ihr Lust habt, kommt einfach vorbei. Und ansonsten sind wir auch mit einem Stand vertreten, wo ihr unsere Karten mit dem Logo Elefanten bekommen könnt. Natürlich wieder kostenlos. Und wir haben natürlich wieder ein paar Goodies mit. Von daher seid gespannt und freut euch drauf.
Ja, dann vielen lieben Dank für deine Antworten. Ja, und dann sehen wir uns in Weimar.
Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass du dann auch zu uns am Stand kommst und dir ein Goodie erholst.
Natürlich. Wenn ihr bisher noch kein Ticket für den Kongress gebucht habt, dann macht das gerne, denn bis zum 1. Juni könnt ihr mit dem Promotion-Code POLITIK, alles groß geschrieben, 40 Euro auf das 2-Tage-Ticket sparen. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. In der nächsten Folge spreche ich mit Sonja Utikal, die beim DBL unter anderem das Leitliniensekretariat betreut, und unserer Präsidentin Dagmar Karasch über das Thema Leitlinien und wie sich diese auf die logopädische Versorgung auswirken. Es gibt also eine Premiere mit gleich 2 Podcast-Gästen und darauf freue ich mich schon sehr. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst gerne einen Kommentar. So helft ihr uns, mehr Menschen zu erreichen und sorgt dafür, dass wir euch auch weiterhin mit neuem Content versorgen können. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.